Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Hier ist Katrin.
Und Alexandra.
Und wir sprechen heute wieder über zwei Themen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt haben. Wir starten mit deinem Thema, lieber Alex. Und du möchtest heute über das Kafkaeske sprechen. Ein echt ungewöhnliches Thema. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast und ob es irgendwas mit der Serie über Kafka zu tun hat, die neulich in der ARD lief oder einfach mit dem Kafka ja generell. Erzähl doch mal, warum das Kafkaeske?
Also mit der Serie hat es leider nichts zu tun, aber auch nur, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe. Ah, okay. Was ich allerdings gesehen habe, war der Kinofilm Die Herrlichkeit des Lebens, basierend auf dem Roman von Michael Kumpfmüller.
Oh, der ist so schön.
Der Roman? Ja, weil der Film war meines Erachtens ein bisschen seicht, so mit dieser weit entfernt klingenden Amelie-Musik, wo dir immer so eine sentimentale Stimmung aufgedrückt wird und das kafkaeske Potenzial von diesem Stoff wurde gar nicht so ausgenutzt, wie man es hätte machen können. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, da ist die Serie besser, aber man muss es über die erste Folge schaffen. Also ich bin ja sehr großer Kafka-Fan und wenn man sehr stark drin ist in diesem Kafka, hat man einfach ein völlig anderes Bild von diesem Kafka. Und ich hatte zuerst den Eindruck, dass so der Schauspieler und wie er spielt, dass es sich über Kafka lustig macht. Und das fand ich total respektlos. Und
also Kafka als Witzfigur vorführt.
Ja, so wirkte es in der ersten Folge. Und wenn man aber über diese erste Folge hinwegkommt, und ich meine, Kafka war wohl auch sehr lustig. Also das ist ja unbestritten. Wenn man das schafft, dann wird sie, fand ich, richtig gut. Aber also das muss man echt überwinden. Ich musste mich da wirklich überwinden, weiterzuschauen. Ja. Aber erzähl, das Kafkaeske, was hat es damit sich auf?
Also es ist ja kein Zufall, dass jetzt gerade diese Serie rausgekommen ist, dass es einen Kinofilm gibt, weil unsere Gesellschaft so eine Form der Kulturpflege gefunden hat, einfach um sicherzugehen, dass menschliche Schöpfungen von großem Wert nicht einfach in Vergessenheit geraten. Also so, dass sie immer an die Oberfläche gespült werden, ins Bewusstsein gespült werden. Und diese Form der Kulturpflege besteht halt darin, dass man Geburtstage und oder Todestage von nicht mehr lebenden Personen begeht, die große Werke der Literatur, der Philosophie, der Kunst oder der Wissenschaft geschaffen haben. Und 2024 ist neben dem Kant-Jahr und dem Caspar-David-Friedrich-Jahr auch Franz Kafka-Jahr. Denn vor 100 Jahren ist Franz Kafka leider sehr jünger als wir zwei sind, gestorben. Und ja, normalerweise würde ich mich an dieser Stelle über die kommerzielle Ausschlachtung echauffieren, die mit solchen Gedenktagen mal einhergeht. Also natürlich wird der Buchmarkt geflutet mit Neuauflagen, Biografien, Kommentaren, Coffee-Table-Books, Sonderausgaben, Bildbänden, Postkarten, Tassen, Kühlschrankmagneten. Also aber, so ist das halt, ja. Aber in diesem Fall muss ich sagen, dass mich dieses Revival so richtig, richtig freut. Weil ich nämlich glaube, dass wir Kafka brauchen, dringend, und zwar genau jetzt, in einer Zeit, in der nichts okay ist, uns aber überall Wohlfühlprogramm geboten wird. Also alles muss glatt sein, gefällig sein, darf uns bloß nicht kratzen, bloß nicht allzu sehr herausfordern. Alles kann ja prinzipiell und dank der Weisheit von Algorithmen genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten werden, so dass wir halt immer nur das bekommen, was wir kennen, was wir erwarten und was uns in unserem Selbstverständnis bestätigt, ganz gleich wie dieses beschaffen ist. Und auf diese Weise merken wir auch gar nicht, dass das auch eine Macht ist, in der wir gefangen sind, wie sedierte Käfer in einer weich ausgekleideten Schachtel. Weil viele Dinge, die ausschauen wie Convenience, sind eigentlich unser Untergang. Und da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Kafka war jedenfalls jemand, der alles andere als glatt war. Er war ja ein echter Außenseiter, gerade auch in der literarischen Welt, und auch jemand, der konsequent an den Erfordernissen des Marktes vorbeigeschrieben hat und dabei aber ein Werk in die Welt gesetzt hat, das uns bis heute berührt und verstört und erschüttert. Und es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von ihm, und zwar aus einem Brief, wo er sagt, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Und das ist gleichzeitig brutal und zärtlich. Also brutal wegen der Axt und zärtlich, weil dieser Stoß mit der Angst unter dem Eis ja etwas ganz Lebendiges, Bewegliches hervorbringt. Das weiche, formbare und freie Wasser. Und da will er ja hin mit seinen Texten. Also den Panzer aufbrechen, damit wir wieder atmen können oder damit wir überhaupt erkennen können, wo wir uns da befinden. Und ich will hier betonen, dass ich hier nicht das Verstörende an und für sich abfeiern will, sondern das produktiv Verstörende. Und ich finde, dass so viele Menschen wie möglich wenigstens die Chance haben sollten, sich von Kafka produktiv verstören zu lassen. Und kleine Anekdote am Rande. Also neulich war eine Kundin im Buchladen, so ein junges Mädel, auf den ersten Blick überhaupt keine Leserin. Also eher so jemand, der sich zufällig in den Buchladen verirrt hat und eigentlich in den Lottoladen nach nebenan wollte. Und die hat sich ja so ein bisschen umgeschaut und plötzlich fragt die mich, entschuldigen Sie, kennen Sie diesen Autor? Und hält mir so von Reklam die 100 Seiten über Kafka hin, weißt du? Oh. Und dann fragt sie mich, ob die Bücher von dem so ähnlich seien wie die von Paulo Coelho.
Oh.
Und da musste ich lächeln, weil ich glaube, es gibt halt kein krasseres Gegenprogramm zu Paulo Coelho als Kafka. Aha. Und ich muss sagen, in den folgenden 5 Sekunden konnte ich mich so dabei beobachten, wie meine Vorurteile über diese junge Frau, die Regie übernehmen wollten. Mhm. Und wie ich dabei war, der zu sagen, dass Kafka absolut nichts für sie ist und ihr irgendeinen Inselroman empfehlen wollte. Aber im letzten Moment habe ich halt noch die Kurve gekriegt, weil ich mir gedacht habe, nee, den Teufel werde ich tun und Kafka von dieser Frau fernhalten. Unbedingt soll sie Kafka lesen, wenn da schon so eine Grundneugier da ist, ja? Also wie soll ich das ausdrücken? Ich mache keine boshaften Empfehlungen. Wenn ich weiß, dass jemand keine aufwühlenden Sachen lesen mag, dann lasse ich es halt mit bestimmten Büchern. Mhm. Aber hier war es anders. Also ich habe sie regelrecht ermutigt, sich mal drauf einzulassen, einfach weil ich ihr diese Chance nicht nehmen wollte, das ihr Eis brechen zu lassen. Weißt du, weil vielleicht macht das ein Fenster auf. Und das erlebt man ja oft, gerade als junger Mensch, dass man etwas in die Hand bekommt, was wie so ein Erweckungserlebnis ist. Und das war ja bei mir und Kafka ähnlich. Mhm. Dass ich echt gedacht habe, boah, was, so kann man das auch sehen? Oder auf diese Art und Weise kann man auch über die menschliche Erfahrung schreiben?
Weißt du noch, wann du ihn entdeckt hast?
Ja, da war ich ungefähr 17 oder 18 mhm. Jahre alt. Also das war relativ spät. Oder ist das normal?
Es kommt mir fast früh vor. Also ich glaube, wenn man nicht irgendwas von ihm in der Schule lesen musste, also was bei uns zum Beispiel der Fall war, dann ist es fast schon früh, finde ich. Mit 16, 17.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir das in der Schule gelesen haben. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube, das ist einfach, ich bin zu Kafka, glaube ich, genauso gekommen wie dieses Mädel in der Buchhandlung. Also ich bin durch die Bibliothek geschlendert, durch die Stadtbücherei und habe gesehen, Kafka, den Namen hast du schon oft gehört. Ah ja, nimm's mal mit. Mhm. Und dann eben dieser Schock. Naja, aber zurück zu meinem Thema. Kafkaesk, das Kafkaeske. Das Wort Kafkaesk finde ich echt interessant, weil es so mühelos in den Sprachgebrauch eingegangen ist. Und es ist meines Wissens auch der einzige Fall, wo aus einer Person ein Adjektiv gebildet wird. Klar, wir könnten auch sagen, etwas ist toboresk oder kadaesk, aber eigentlich, also nur Kafka hat es so richtig geschafft, dass sein Name plus esk allen ein Begriff ist. Und zwar, um was eigentlich zu beschreiben? Es ist so eine Mischung aus Angst, Unsicherheit und Entfremdung. Kann sehr gezielt auch beschreiben, so das Ausgeliefertsein an eine anonyme und bürokratische Macht. Und das steht auch für Absurdität und Situationen der Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit, weil das nämlich häufig die Grundstimmung ist in seinen Geschichten und Romanen. Und ich habe hier ein Zitat von Rainer Stach, also der Biograf von ihm. Meistens meinen die Leute damit etwas Absurdes und zugleich Unheimliches. Meistens geht es um irgendwelche Machtbeziehungen. Wenn diejenigen, die das Zentrum der Macht besetzen, im Dunkeln bleiben, dann hat man das Gefühl, die Situation sei kafkaesk. In seinen Romanen ist ja der Gipfel der Pyramide unsichtbar und in der heutigen Gesellschaft weiß man, trotz der scheinbaren Transparenz, auch nicht so genau, wie es in den obersten Instanzen zugeht. Wir wissen nicht, wo das Machtzentrum liegt. Wir wissen nicht einmal, ob es ein solches Zentrum überhaupt gibt. Man wüsste gern, wie es dort oben zugeht, aber man lernt allenfalls die Zwischenhändler kennen. Das ist genau wie in Kafkas Prozess. Zitat Ende. Und hier ist auch schon der Anlass für mein Thema. Ich habe nämlich im Verlauf des gesamten März 2024 etwas erlebt, das nicht kafkaesker sein könnte.
Okay.
Und ich habe es mit einem bekannten Finanzdienstleister erlebt, den viele Menschen falsch aussprechen und den ich im Folgenden nur P nennen werde.
Was könntest du nur meinen?
Und würde ich diese Geschichte aufschreiben, dann würde ich sie Der Prozess nennen. Mhm. Und zwar in Anlehnung an Kafkas Der Prozess. Allerdings geht es hier nicht primär um ein drohendes Gerichtsverfahren, sondern um die automatisierten Prozesse eines Riesenunternehmens und die Machtlosigkeit derer, die sich von diesem Unternehmen aus Convenience-Gründen abhängig gemacht haben.
Mhm.
Hier nun meine Geschichte. Also, im Februar fragte mich eine Freundin, ob ich Lust hätte, mit ihr zu einer Lesung zu gehen. Von einer Autorin, die ich nicht schätze. Ich hatte also keine Lust, aber ich würde meiner Freundin zuliebe hingehen. Das macht man ja.
Ja.
So, und, ne, und stellt dann fest, ah ja, vielleicht ist sie ja doch ganz nett.
Genau.
So, und ich wusste auch, dass diese Freundin sehr beschäftigt ist und habe ihr angeboten, die Karten zu besorgen. Und auf der Seite des Veranstalters konnte man die Tickets ausschließlich via Finanzdienstleister P bezahlen. Ich loggte mich also bei P ein, nur um festzustellen, dass mein Passwort nicht mehr funktioniert. Was total weird ist, weil es eigentlich immer funktioniert hat und ich es auch nicht zwischenzeitlich geändert habe. Und zum Zurücksetzen des Passworts musste ich nun zwei Sicherheitsfragen beantworten. Also wie mein erstes Haustier hieß und keine Ahnung, Geburtsname meiner Mutter oder so.
Mhm.
Das waren aber Fragen, die ich vor 20 Jahren als Sicherheitsfragen gewählt habe.
Oh.
Und außerdem Fragen, die ich, glaube ich, noch nie ehrlich beantwortet habe. Weil einfach jeder Depp mit etwas Geschick dich auf diese Weise hacken kann.
Mhm.
Und vor allem, wenn du in Podcasts ständig von deinem ersten Hund Lollipop erzählst. Und long story short, es gab auf die Schnelle keine Möglichkeit, mein Passwort zu ändern, ohne den Kundendienst zu kontaktieren. Und dafür gab es die Möglichkeit, die Karten für die Lesung über einen Gast-Account zu bezahlen, der ebenfalls von Finanzdienstleister P gestellt wurde. Man musste jetzt nur noch Kontonummer eingeben und mit ein paar Klicks war die Sache erledigt und ich konnte meiner Freundin schreiben, dass wir die Tickets safe haben, wie man heute sagt. So, und ein paar Tage später bekomme ich eine Mail von P. Es sei nicht möglich, das Geld von meinem Konto einzuziehen, da es nicht ausreichend gedeckt sei. Und leider seien dadurch auch Strafgebühren entstanden. Und ich solle umgehend dafür sorgen, dass mein Konto ausreichend gedeckt ist. In wenigen Tagen würde der Prozess erneut durchgeführt. Und ich so, ja, genau, das ist der erste Prozess. Und ich so, hä, das kann gar nicht sein, weil das letzte Mal im Minus war ich als Studentin. Weißt, ich meine, ich bin nicht im Minus. Und dann habe ich mir die Sache nochmal genau angeschaut und habe festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich aus Versehen die Kontonummer von meinem Sparkonto angegeben, von dem sich kein Geld einziehen lässt. Das geht einfach nicht. Und das war einfach so ein Kopieren, so ein schnelles Kopieren, weißt du? Und ja, Copy-Paste. Ich habe mich im Konto verklickt. Ein Versehen einfach. Ein ganz gewöhnlicher menschlicher Fehler und etwas, was sich eigentlich ohne weiteres klären lassen müsste. Also habe ich versucht, den Kundendienst zu kontaktieren. Und das ist nur über ein Kundenkonto möglich. Also ich musste erst mein Kundenkonto wiederherstellen, meinen Zugang wiederbekommen. Und diesen Teil der Geschichte erzähle ich jetzt stark verkürzt. Ich habe mehrere Stunden lang in einem Anrufbeantwortersystem festgesteckt, das mich ständig im Kreis herumgeführt hat, ohne dass ich auch nur einen Schritt weiterkam, bis ich schließlich nach Lahmkampf die Option bekam, mich via Kamera und Ausweis identifizieren zu lassen.
Wow.
Macht man natürlich super gern einem US-Unternehmen seine ID anzuvertrauen und so, ne? Und danach kam aber immer wieder die Meldung, ich sei nicht die Person auf dem Foto.
Oh.
Und ich sag dir, ich habe nur noch geheult. Stell dir vor, du hängst den halben Tag in der Dauerschleife fest, drückst Zeilen, die ins Nirgendwo führen, legst auf, fängst wieder von neuem an, Sisyphos lässt grüßen. Und dann sagt dir eine verdammte Maschine, dass du nicht identifiziert werden kannst, dass du nicht die Person bist, für die du dich ausgibst.
Oh Gott.
Und ja, und zwei Tage später hat's dann doch noch geklappt, nachdem ich einen anderen Winkel probiert habe. Aber mein Problem war damit noch lange nicht gelöst. Vielmehr wurde es von Tag zu Tag größer, weil ich ständig neue Mails bekam, Mails ohne Antwort oder Reaktionsmöglichkeit, in denen ich aufgefordert wurde, genau, in denen ich aufgefordert wurde, meine Schulden zu bezahlen. Und die Summe wurde immer größer, weil P immer wieder versuchte, Geld von einem Konto einzuziehen, von dem man kein Geld einziehen konnte und anschließend Gebühren für die fehlgeleiteten Versuche berechnete. Und ich versuchte derweil P zu vermitteln, warum die Versuche immer wieder scheiterten. In diesem Kundenchat wurde ich mit fertigen Lösungen aus dem Baukasten abgespeist, die mein Problem nicht gelöst haben. Mehr noch, je spezifischer ich wurde, desto weniger Bezug dazu hatte die Antwort.
Ja, klar.
Und
das ist per Mail. Auch nur so ein Chatbot.
Ja, natürlich, natürlich. Und per Mail erreichte ich auch niemanden, vollkommen klar. Hätte ich auch vorher sagen können. Mittlerweile hatte ich aber immerhin den Anrufbeantworter ausgetrickst und bekam schließlich durch ein paar falsche Angaben, also weil ich das System sabotierte, bekam ich schließlich eine Mitarbeiterin an die Stelle.
Ein echter Mensch?
Ein echter Mensch.
Bei P? Wow.
Exakt.
Das habe ich noch nie geschafft.
Das ist der Hammer, oder? Aber wie gesagt, du musst das System hacken. Du musst so lange lügen, so lange falsche Angaben machen. Immer Operator sagen. Also das ist aus einem anderen Kontext zwar. Aber du musst das System austricksen, dass du jemanden reinkriegst. So, und dann hatte ich diese Frau am Telefon, der ich mein Problem so ausführlich wie möglich schilderte. Und die meinte dann, es gäbe eine Möglichkeit, das Geld von meinem P-Konto einzuziehen. Ich müsste mich bloß gedulden. Und während die Musik dudelte, wechselte ich ein paar Worte mit meinem Partner. Als die Frau wieder am Telefon war, fragte sie mich plötzlich so mit eiskalter Stimme: Ist jemand bei Ihnen? Ich habe Stimmen gehört. Das verstößt gegen unsere Datenschutzrichtlinie.
Oh Gott.
Boah. Und ich saß da so, also im wachsenden Bewusstsein, dass ich jetzt belauscht wurde, während im Hintergrund das Gedudel lief.
Ja.
Also ich war einfach nur so total perplex. Mein Herz hat geklopft wie wild. Und ich habe gesagt, nein, ich habe nur mit mir selber gesprochen, weil ich Angst hatte, dass ich dann wieder von vorn loslegen müsste. Naja, jedenfalls meinte die Frau dann, dass sie sich jetzt einen Vermerk machen würde, weil ich mich bei P gemeldet hätte. Es wäre bei P nämlich nicht gern gesehen, dass die Kunden P bei Problemen nicht kontaktierten. Es drohe in diesen Fällen Kontaktsperrung. Und ich so, hallo, ich versuche seit Wochen P zu kontaktieren, auf alle erdenklichen Weisen, und ich dringe zu niemandem durch. Schließlich war ich so fertig, dass ich aufgelegt habe. Im Wissen, dass mein Problem in den nächsten Tagen gelöst werden würde, das hatte die mir auch noch mitgeteilt. Ich war fix und fertig, und das Ende vom Lied, das Geld wurde nicht eingezogen, weder am nächsten Tag noch in den nächsten Tagen.
Oh mein Gott.
Und jetzt kamen nicht nur Mahnmails, sondern Drohungen mit Inkasso.
Wow.
Und in einer Mail befand sich dann völlig random ein Link, der Rettung versprach: Zahlen Sie hier. Aber der Link führte ins Nirgendwo. Wie so viele andere Wegweiser. Yeah. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, aber keine Kontaktmöglichkeit. Und ich war an dem Punkt schon völlig zermürbt, fix und fertig. Das Ganze lief schon 2 oder 3 Wochen. Und ich habe meine Zeit verschwendet mit zig Versuchen, über sämtliche Kanäle jemanden zu erreichen, der mein Problem lösen könnte. Und in der Zwischenzeit hatte ich nur Standardantworten bekommen und teilweise auch von verpeilten Praktikanten so nicht fertig ausgefüllte Vorlagen, die mir halt Einblick gaben in deren Arbeitsweise. Und ich begriff, dass dort alles nur über Prozesse läuft und dass mein Fall einfach nicht in die Prozesse passt. Schließlich, nach 4 Wochen, erreichte ich völlig überraschend jemanden am Telefon, der einem Menschen ähnelte. Mehr sogar, es war ein so netter Mensch. Stell dir vor, so ein Mann von vielleicht 50, 60 mit so einer brummigen Bärenstimme. Und der war so lieb und der war so nett. Und der hat die ganze Zeit gebrummt und lieb geschnauft, während er da rumgeklickt hat, um mein Problem zu lösen. Und nach 5 Minuten waren wir fertig und der hat gesagt, ja, das war's dann auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und weißt du, nach 4 Wochen zermürbenden Kampfes war das so absurd. Diese lustige Person am Ende dieser Odyssee vorzufinden.
Odyssee, die mit ein paar Klicks in 5 Minuten alles einfach in Ordnung bringen kann. Was heißt, man hätte schon am Anfang mit ein paar Klicks in 5 Minuten alles in Ordnung bringen können, wenn denn nicht.
Exakt. Und die Abschlusspointe kommt aber noch. Als ich meiner Freundin am Tag der Lesung schrieb, um wie viel Uhr wir uns denn treffen wollen, schrieb sie zurück: Ach du Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Sorry, ich kann heute nicht.
Oh Mann.
Das ist doch der Hammer. Also, Aber zurück zum Prozess. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die leider nicht einmalig ist, die Tausende von Menschen jeden Tag erleben. Wenn ihr Konto, wo auch immer, ohne erkennbaren Grund auf einmal gesperrt wird, sei es Social Media, also Instagram oder Google, was natürlich richtig übel ist, weil manche Menschen ihr ganzes Leben Google anvertraut haben, ihre Dokumente, ihre Termine, ihre Kontakte, ihre Geräte. Und es fehlt nicht an Beispielen von wirklich unschuldigen Menschen, die nichts gemacht haben und die plötzlich ohne ersichtlichen Grund erleben müssen, dass sie ausgesperrt wurden von allen Funktionen, die ihnen ein Leben ermöglichen, außerdem unfähig, irgendjemanden zu erreichen, der ihnen helfen könnte. Das heißt, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, und ich habe auch absolut nichts in der Hand, um das zu ändern, um mein Problem in irgendeiner Weise zu lösen. Und diese ganze Problematik, die erinnert mich auch so krass an das Schloss von Kafka, weil darin versucht nämlich K. sich seinem mutmaßlichen Arbeitgeber, dem Schloss, zu nähern. Also er will durchdringen zu diesem Schloss, aber alle seine Anstrengungen scheitern. Und was da vor sich geht, ist total undurchsichtig und bleibt ihm auch unverständlich, während K. sich halt immer ohnmächtiger fühlt. Und ich zitiere jetzt aus Wikipedia, aus dem Artikel über das Schloss. K. kann sich dem Schloss räumlich nicht nähern, da der Weg nicht da ist, wo er sein müsste. Die Beamten benutzen nach nicht erkennbaren Regeln ständig andere Wege, um zwischen Schloss und Dorf zu verkehren. Telefonleitungen zwischen Schloss und Dorf werden nur zum Schein aufrechterhalten. Man hört meist nur ein geheimnisvolles Summen, wenn man das Schloss anruft, das als die Mischung aller gerade telefonierenden Beamtenstimmen erklärt wird. Wenn einmal jemand den Hörer abnimmt und Antworten gibt, so erfolgt dies nur aus Jux. Also klingt 1A meine Erfahrung mit B. Und in den großen Firmen, die die Welt regieren, die, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, die unser Leben auch im Griff haben, gibt es keine Ansprechpartner mehr, sondern wir haben es mit einer Niemandsherrschaft zu tun. Ein Begriff von Hannah Arendt übrigens. Alles wird nur noch anonym über Prozesse geregelt, über Abläufe. Und das Schlimmste ist, dass wir uns bereitwillig auch in diese Systeme hineinbegeben haben, aus Bequemlichkeit. Und ich sag dir, letzten Endes bin ich so froh um diese albtraumhafte Erfahrung, weil mir dadurch das Problem bewusster geworden ist. Ich meine, ich nutze zwar immer noch den Finanzdienstleister P, aber nur noch, wenn es keine Alternativen dazu gibt. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, gegen diese modernen Mächte anzukämpfen, die auch so ungreifbar und unerreichbar sind. Und der Mensch gegen das System, das ist bei Kafka ja auch so ein Riesenthema. Das Schöne ist aber, dass er in seinen Geschichten auch Lösungen bietet. Also gerade gibt es eine sehr lesenswerte Sonderausgabe des Philosophie-Magazins zum Thema Kafka. Und darin ist zum Beispiel ein Interview mit Josef Vogel, der über Kafka forscht, sich viel mit ihm beschäftigt hat. Und da erzählt er, welche Strategien gegen die Macht Kafka in seinen Texten auch entwirft oder auch mitliefert. Und unter anderem ist das zum Beispiel sich klein machen und sich dadurch dem Zugriff der Macht entziehen. Das hat er zum Beispiel gemacht in Bezug auf seinen übermächtigen Vater. Also manchmal ist es besser, selbst zu verschwinden beziehungsweise eine Situation zu verlassen, wenn der Kampf ausweglos scheint. Und auch die Verwandlung in einen Käfer ist eine handfeste Strategie. Also als Mensch bist du gefangen in deinem Arbeitsleben, in den Verstrickungen deiner familiären Beziehungen, aber nehme eine andere Identität an. Und du siehst klar, was dich da gefangen hält. Und darin steckt ja auch die Möglichkeit einer Befreiung. Und ja, weitere
wobei,
Strategien.
Also die Geschichte natürlich so nicht endet, aber wenn man in der Mitte aufhört zu lesen, kann man das so interpretieren.
Ja, ja, natürlich. Natürlich, die Geschichten ändern meistens nicht so, ja. Aber die Geschichten zeigen uns Menschen, die bestimmte Strategien anwenden, um gegen die Macht anzugehen. Ich sage nicht, dass diese Strategien erfolgreich sind, aber es sind einfach Strategien, auf die man als Mensch zurückgeworfen ist. Eine Strategie ist natürlich auch die Sabotage. Man wirft etwas in das Räderwerk, also das, was ich im Fall P machen musste, um Menschen ans Telefon zu bekommen. Man kann aber auch die Macht austricksen, indem man Negation als Affirmation benutzt. Also das ist auch so eine Sache, die mir untergekommen ist. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr gehabt, mich da näher damit zu befassen. Aber eine ganz interessante Sache ist, Was dieser Josef Vogel da in einem Interview sagt, ich zitiere jetzt mal aus dem Interview, man kann auch am Abbau der Macht arbeiten. Das geschieht im Erzählfragment beim Bau der chinesischen Mauer. Dort soll die Mauer als Bollwerk, als nationale Machtarchitektur und Monument des Volkes gebaut werden. Es passiert aber das Gegenteil. Es werden weniger die Mauerstücke als die Löcher dazwischen gebaut. Also Öffnungen und Fluchtwege. Das Machtgefüge wird nicht aufgebaut und bewerkstelligt, sondern sozusagen entwerkt. Und das finde ich wirklich mega, weil ich mein ganzes Leben lang schon diese These vertrete oder mir das immer wieder so ins Bewusstsein kommt, dass in jedem Hindernis eine Möglichkeit steckt, das Zweck zu entfremden und daraus seine Freiheit zu machen. Also mit anderen Worten, aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, lässt sich eine Brücke bauen. Oder du kannst auch, es gibt so eine umstrittene Canary in the Coal Mine Strategie. Kennst du das?
Ich weiß nur dieses Canary in the Coal Mine, das heißt, wenn der Kanarienvogel in der Mine nicht mehr singt oder so, dann sollte man schnell raus, weil dann ist die Luft
genau,
weg.
Genau. Und das machen sich manche Unternehmen zunutze. Also ich rede jetzt ganz naiv darüber, aber nehmen wir mal an, ein Unternehmen macht irgendwelche krummen Geschäfte und die Gefahr ist da, dass das FBI sich irgendwann einschaltet. Vorher schreiben die in ein offizielles Dokument, das FBI war nie hier. Mhm. Wenn das FBI da war, dürfen sie ihren Kunden gegenüber nicht sagen, dass das FBI da war. Aber sie können jetzt diese Aussage, das FBI war nie hier, rausnehmen aus dem Dokument und dann wissen alle Eingeweihten, was abgeht. Mhm. Und das ist natürlich auch eine tolle Strategie. Also sowas Ähnliches machen ja auch Menschen, die der Zensur entgehen wollen. Ja. Indem die Auslassung mehr Inhalt trägt, als ein Inhalt jemals tragen könnte. Und interessanterweise, das finde ich auch so spannend, Kafka hat ja zu Max Brod gesagt, ich wünsche mir, dass nach meinem Tod alles vernichtet wird. Meine Briefe, meine Romane, meine Kurzgeschichten, alles. Alles ist restlos zu vernichten.
Ja.
Aber er hat es Max Brod gesagt, von dem er wusste, dass er seiner Bitte nicht nachkommen würde. Das heißt, im Grunde er konnte sich den Wunsch, also es gibt diese Interpretation, man weiß es ja nicht, ja, aber dass er sich aufgrund seiner Bescheidenheit nicht eingestehen konnte, dass er gelesen werden möchte. Er konnte es sich nicht eingestehen, deswegen hat er eine Botschaft an jemanden übermittelt, von dem er wusste, dass er dieser Bitte nicht nachkommen würde. Auch das ist natürlich so eine klassische Strategie von Verneinung, die eigentlich eine Affirmation möchte. Ja, also, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass mich Kafka total beschäftigt, dass wir in unserem Leben unglaublich viele Situationen finden, gerade jetzt, wo Kafka einfach passt. Und ich wollte einfach alle dazu anregen, sich mit diesem wunderbaren Autor zu beschäftigen und seine Texte zu lesen und seinen Alltag nach den Themen abzusuchen und sich auch mal ein bisschen mit der Axt bearbeiten zu lassen.
Ja, und zwar von allen Seiten. Also ich finde, er ist halt wirklich so ein Autor gewesen oder ein Mensch, von dem man alles gerne liest. Es gibt ja auch die ganzen Briefe an seine Geliebten. Und die sind so anders, ne? Also weil die Bücher, die offiziellen Romane oder Geschichten oder nicht fertigen Romane, die sind Kafkaesk, da ist dieses Düstere drin. Und das ist auch manchmal in den Briefen, also er hat ja so eine Düsterheit auch immer wieder in seinem Alltag, in seiner Person. Natürlich, irgendwo muss das ja auch herkommen, mit sich herumgetragen, aber er hat eben auch diese krasse Leidenschaft und dieses überbordende Enthusiasmus, gerade auch wenn er dann verliebt war und er jeden Tag mindestens einen Brief an die Person schicken musste, in die er verliebt ist, und diese Briefe nur so sprühen vor. Also ich glaube, man würde sich total erschlagen fühlen, wenn man heutzutage von einer Person solche Briefe bekäme. Ich glaube, die haben sich auch teilweise erschlagen gefühlt. Also dieses Ganze, diese Person ist einfach so vielschichtig und so voller Leben. Das ist, glaube ich, das, was so toll an ihm ist. Also dass er wirklich, er hat ja auch immer das gesucht, wo ist das Leben, wo ist dieses sprudelnde Leben, weil das, was in seinen Büchern zum Ausdruck kommt, hat ja viel, tatsächlich viel mit seinem Vater zu tun, wo so eine Ohnmacht einfach auch in der Beziehung zwischen den beiden, also Ohnmacht seitens Franz Kafkas, sehr, sehr stark war. Deswegen die Ohnmacht in vielen seiner Bücher. Aber privat war er eben immer auf der Suche nach dem, was das Leben lebenswert macht. Und meine Lieblingsfolge auch in dieser Serie, und es war auch mein Lieblings Teil in der tollen Biografie von Rainer Stach, die ich auch jeder Person empfehlen kann. Also wahnsinnig tolle Lektüre. Der hat ja da unendlich lange, Jahrzehnte hat er sich mit Kafka beschäftigt und ist, als er das jüdische Theater entdeckt, also Kafka entdeckt das, wo wirklich so ganz alberne Geschichten, ganz albern und übertrieben dargestellt werden und er sich so völlig da rein verliebt, weil das eine übertriebene Albernheit ist, die aber auch von einem gewissen Ort, von einer authentischen Herzlichkeit herkommt. Und er verliebt sich in diese Leute und wie sie reden und schleppt die mit nach Hause zu seinem Vater und der ist total entsetzt. Also das sind so, ja, ich schweife ab, lest Kafka, öffnet euch für ihn, egal wo ihr anfangt. Also mein Einstieg war tatsächlich dieses von dir genannte Buch, Die Herrlichkeit des Lebens, von Michael Kumpfmüller. Das war so mein Erwachsener. Also ich hatte, wie gesagt, in der Schule auch Kafka gelesen, aber das ist so ein Pflichtprogramm gewesen und das ist was völlig anderes, als wenn man sich aus freien Stücken diesem Menschen öffnet und nähert und ihn kennenlernt, so gut das eben geht.
Ja, und Kafka war, das dürfen wir nicht vergessen, auch ein sehr einsamer Mensch. Und mir ist aufgefallen, dass wir zwei sowieso ein großes Faible haben für Menschen, die oft mit Einsamkeit gekämpft haben. Sei es jetzt Kafka, sei es Hannah Arendt, bei der das auch ein Riesenthema war. Und auch bei uns zweien ist das ja immer wieder Thema. Deswegen freue ich mich, dich jetzt einzuleiten, deinen Beitrag als Einsamkeit Reloaded. Denn das Thema hatten wir schon mal, aber es hört einfach nicht auf, uns zu bewegen und vieles hat sich vielleicht auch verändert. Also, warum sprechen wir heute erneut über Einsamkeit?
Ich muss ein bisschen ausholen, um mich dem Thema zu nähern. Also ich habe es, glaube ich, schon erzählt. Letztes Jahr ist ein guter Freund von mir gestorben, Nicolas Semak. Viele kannten ihn, wahrscheinlich viele auch, die uns hören, haben ihn gehört, kann ich mir vorstellen. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, also das war häufiger der Fall, also wir haben uns so, weiß ich nicht, 3-4 Mal im Jahr getroffen und haben über alles geredet, über alles Mögliche, was uns gerade beschäftigt, was uns gerade umtreibt. Er war für mich im Grunde einer von 3 Freundschaften hier in Berlin, mit denen ich so immer alles mal durchgewälzt habe. Also so unregelmäßig getroffen, aber insgesamt ein paar Mal im Jahr. Dann hinsetzen, ein paar Stunden reden und dann hat man alles durchgearbeitet. Und bei diesem letzten Mal, und mir war natürlich in dem Moment nicht klar, dass es das letzte Mal sein würde, also für immer das letzte Mal sein würde, haben wir über Hunde gesprochen. Warum Hunde so eine tolle, große Bereicherung für Menschen sein können. Er hatte einen Hund und ich wartete gerade noch auf meinen Hund. Und er war auch der Grund, dass ich mir erlaubt habe, einen Hund haben zu dürfen. Also er hat mich da auch immer drin bestärkt. Und ich habe so gesagt, naja, Hunde sind eigentlich ein toller Lifehack oder auch so eine Art Strategie, eine Resilienzstrategie im Umgang mit diesen ganzen vielen Krisen, ne, Multikrise von allen Seiten, Probleme. Vielleicht hat man auch irgendwie ja immer wieder Struggles im eigenen Leben. Also für mich so Resilienz und natürlich auch sowas wie mehr Bewegung. Also weil eine meiner großen Probleme als jemand, der den ganzen Tag im Homeoffice am Schreibtisch sitzt und Podcasts schneidet, konzipiert, moderiert, was auch immer, ist, dass ich zum Beispiel Rückenschmerzen bekomme, weil ich mich zu wenig bewege. Das war so meine Position. Und dann hat er ergänzt, ja, und Hunde sind aber auch gut gegen Einsamkeit. Mhm. Und ich fand das so seltsam, also aus seinem Mund, weil Nicolas für mich, also in meinen Augen jemand war, der sich eigentlich über Einsamkeit keine Gedanken machen müsste. Und da ist dann immer so, ne, wie sieht man jemand von außen, wie denkt jemand von innen? Weil der wahnsinnig viele Freunde hatte, wahnsinnig viele Projekte, Ideen. Der war so umtriebig und ständig unterwegs und einen Hund hatte er auch. Also trotzdem, und das hat mich gewundert und das macht mich bis heute nachdenklich, war eben Einsamkeit für ihn ein Thema. Und dann ist er eben gestorben. Und wer diesen Podcast aufmerksam gehört hat in den letzten Folgen, der weiß auch, ich war danach in einer Krise. Das war jetzt nicht nur, weil er gestorben ist. Also klar, da war Trauer, große Trauer, aber es kamen auch noch ein paar andere Dinge dazu, privat, beruflich. Jedenfalls war ich im Sommer letztes Jahr an einem ganz tiefen Punkt, also so Burnout, Depression, Trauer, alles zusammen, alles durcheinander. Und ich habe gerade gesagt, ich habe so 3 Berliner Freundschaften gehabt, mit denen ich alle Dinge immer durchkauen konnte. Einer war jetzt tot. Und blöderweise hatten meine anderen beiden Freundschaften, also ich habe insgesamt mehr Freunde, so ist es nicht, aber eben diese 3 waren die, mit denen ich immer so Dinge durchgekaut habe, die mich beschäftigen. Also so, ne, natürlich auch die Dinge, die sie beschäftigen, also einfach stundenlang. Und die beiden anderen hatten zu der Zeit, als ich in dieser Krise steckte, ihre eigenen Baustellen. Und damit war ich dann mit meiner Krise allein. Mhm. Und zwar echt lange, also viele Monate. Und auf einmal, weil ich eben in dieser Krise so allein war, war Einsamkeit bei mir auch wieder ein großes Thema, ein sehr großes Thema. Und ich kann nur so viel sagen, wenn man eh schon in der Depression ist, dann ist dieses Gefühl von Einsamkeit absolut nicht hilfreich. Jetzt vielleicht auch noch mal differenzieren. Das hatten wir auch schon bei unserer ersten Folge, als wir über Einsamkeit gesprochen haben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen alleine sein, was du ja als sehr positiv auch damals in der Folge hervorgehoben hast, ne? Also, dass das alleine sein an sich eigentlich eine tolle Sache sein kann. Also, dass es zu Unrecht einen negativen Ruf hat. Und ich glaube, das haben dann auch viele in den Kommentaren gesagt, alleine sein und Einsamkeit sind erstmal nicht dasselbe, sondern Einsamkeit ist im Grunde ein Framing oder ein, wie man gefühlsmäßig, wie man emotional mit alleine sein umgeht oder wie man das interpretiert.
Genau, also so erklärt sich ja auch, dass man sich inmitten von Freunden durchaus einsam fühlen kann, ja, von Menschen umgeben.
Genau, oder eben man kann alleine sein, ohne sich einsam zu fühlen. Genau. Ne? Also das Spiegelbild davon. Und das fand ich ganz gut beschrieben in einem Buch, was ich jetzt gelesen habe, von Marian Slopp. Das heißt, der leere Himmel, Lob der Einsamkeit. Mhm. Ein weiterer guter Grund, darüber zu sprechen. Und sie erklärt ganz schön, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Gefühlen und Emotionen. Also es gibt Gefühle wie Trauer, Wut, Angst, Freude. Wir kennen sie aus Alles steht Kopf. Die Basisemotionen, glaube ich, oder jetzt, oh Gott, jetzt bringe ich es bestimmt auch selber durcheinander, was Gefühle und was Emotionen sind. Es ist aber auch nicht so wichtig, welcher Begriff welches ist. Es ist nur wichtig zu verstehen, man kann Wut fühlen oder Trauer oder Angst. Das sind im Grunde Signale des Körpers, die auch Tiere haben. Also wir sind ja auch Tiere, aber ne, also die alle Tiere haben, das sind einfach Signale, die darauf hinweisen, dass etwas im Leben Gutes oder geändert werden sollte. Man sollte vorsichtig sein oder man sollte weitermachen oder wie auch immer. Also das letztendlich Lebensnotwendigkeiten. Und was wir Menschen aber machen und was uns vom Tier auch ein Stück weit unterscheidet, ist, dass wir uns mit diesen Gefühlen beobachten, also so eine Selbstbeobachtung, dass wir darüber nachdenken, über diese Gefühle und sie interpretieren beziehungsweise so ein Framing von Gefühlen machen. Und so entsteht auch die Einsamkeit. Die ist ja keine Basisemotion oder keine, ne, also ist nichts, was ein, vermutlich nicht, wir wissen es natürlich nicht, aber vermutlich ist es nichts, was ein Tier so fühlt, sondern in dem Moment, wo wir alleine sind, wo dann vielleicht auch eine Angst auftritt, denken wir darüber nach, warum haben wir jetzt Angst, alleine zu sein oder warum sind wir traurig, wenn wir alleine sind? Und durch zum Beispiel sowas wie Vergleich, ne, also oft ein Vergleich mit einem Zustand, wie man ihn gerne hätte. Wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen sprechen könnte, dann wäre das und das anders. Also ich entwerfe ein Gedankenexperiment, das einen Zustand beschreibt, in dem das, was mir gerade fehlt, nicht fehlt. Und durch diese Differenz, dadurch, dass ich bemerke, etwas fehlt, obwohl es ja nur ein Gedankenexperiment ist, dadurch entsteht erst die Einsamkeit. Mhm. Und das beschreibt Marian Slopp ganz schön. Also das ist sozusagen kein Automatismus ist, vom Alleinesein in die Einsamkeit zu gehen, sondern es hängt damit zusammen, dass wir sehr viel über uns selber nachdenken, sehr viele Selbstgespräche führen. Und deswegen sind auch manche Menschen alleine und nicht einsam, weil sie nicht solche Gedanken haben, weil sie nicht auf die Art und Weise drüber nachdenken, sondern vielleicht anders. Es ist übrigens wirklich das beste Sachbuch, das ich seit langem gelesen habe, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Also es ist so, wer Bock auf Philosophie hat, so richtig schöne Philosophie, weil sie zieht auch alle möglichen Philosophinnen und Philosophen heran, aber auch David Bowie kommt darin vor und Simone de Beauvoir und Sartre und also sie greift einmal in die ganze Geschichte der Menschen, die sich auch schon Gedanken über Einsamkeit gemacht haben und es ist so schön zu lesen. Also wirklich mal ein Buch, in dem, und sie ist Philosophin, in dem Philosophie auch wirklich transformierend wirkt, weil man damit neue Räume im eigenen Kopf öffnen kann und die alten Denkmuster auch ein bisschen in Frage stellt. Zum Beispiel stellt sie ganz zu Beginn in Frage diese ganzen Studien, die wir auch kennen, wo über Einsamkeit geforscht wird und gesagt wird, wir haben eine Epidemie der Einsamkeit.
Mhm.
Ja, die Menschen werden immer einsamer. Das ist ungesünder als zu rauchen und solche Sachen, die dann auch in Zeitungen und in den Nachrichten aufgegriffen werden. Und sie dekonstruiert die tatsächliche Aussagekraft dieser ganzen Daten und Studien, weil sie sagt, naja, da werden Fragebogen verschickt und dann sollen Menschen sowas ankreuzen wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie einsam sind sie. Und sie sagt einfach, wie sollen wir das denn vergleichen und wie sollen wir denn in den Kopf dieser Leute blicken, warum haben sie jetzt ein Kreuz bei der 7 gemacht oder bei der 8 und wie kann man die eine 7 mit der anderen 8 vergleichen, wenn das doch völlig individuelle Entscheidungen sind irgendwo.
Und auch von gegenwärtigen Stimmungen und Zuständen abhängen. Natürlich, wenn ich krank bin, mit gebrochenem Bein zu Hause liege, fühle ich mich natürlich einsamer.
Ja.
Kurzfristig.
Oder auch, vielleicht auch nicht. Und das ist eben genau der Punkt. Und das nimmt sie schon mal so ein bisschen auseinander und versucht dem mit Hilfe der Philosophie etwas entgegenzusetzen, was dieser krankhaften Einsamkeit, nenne ich es mal, also die, die uns zu schaffen macht, ein bisschen so eine Art Medizin, wie Medizin gegen diese krankhafte Einsamkeit wirkt. Und das macht sie auch, indem sie eben unterscheidet und sagt, naja, also es gibt das Gefühl der sozialen Einsamkeit, so wie ich es letztes Jahr hatte, also der Mangel an sozialer Verbundenheit. Mir fehlen meine Freundinnen. Und zum Beispiel in schwierigen Situationen alleine zu sein und nicht zu wissen, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Und sie sagt, es gibt auch noch eine andere Einsamkeit, die so Leute wie Kafka wahrscheinlich sehr gut kennen. Da haben wir dann eine gute Verbindung, nämlich die existenzielle Einsamkeit. Also, dass jemand ganz generell irgendwie verloren ist und sich mit dem Leben, mit der Welt, mit allem nicht so richtig verbunden fühlt. Das hatte ich nicht. Das habe ich dank Marian Slob dann auch erkennen können, dass ich jetzt nicht in einer existenziellen Einsamkeit bin, sondern mir fehlten einfach Freunde. Und da sagt sie dann eben, naja, mit dieser sozialen Einsamkeit kann man lernen, zurechtzukommen. Es gibt Strategien, damit umzugehen. Die erste Strategie oder die erste wichtige Erkenntnis oder was man sich auch selber zugestehen muss, ist, dass man sich nicht schuldig fühlen darf, nur weil man einsam ist. Mhm. Weil das ist was ganz oft zusammengeht. Also entweder Schuld, ne? Also ich habe irgendwas gemacht, deswegen ist jetzt niemand mehr für mich da, weil ich ein schlechter Mensch war oder so. Oder auch Scham und manchmal auch beides gleichzeitig.
Ja, oder auch dieses, ich bin nicht interessant genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht attraktiv genug gesellschaftlich.
Genau, also auch das ist ja letztendlich ein Vergleich, also oder diese Gefühle kommen nur daher, dass man sich vergleicht oder vermeintlich vergleicht mit anderen, weil man kann ja auch nie in den Kopf von anderen blicken. Das ist das, was ich mit Nikolas meinte, dass ich nie gedacht hätte, dass Einsamkeit für ihn ein Thema ist. Also es kam mir einfach seltsam vor, aber es war für ihn ein Thema und das ist halt etwas, was sie auch sagt, es ist ein völlig normales menschliches Gefühl. Wir alle kennen Einsamkeit und sie geht sogar so weit zu sagen, dass sie niemals mit jemandem befreundet sein könnte, der nie Einsamkeit gespürt hat.
Ja.
Also sie macht es wirklich zu so einer Basisempfindung oder einem Basisgefühl von Menschlichkeit, dass man das auch mal spürt. Weil sie sagt, wenn man das nicht spürt, dann fehlt eigentlich ein Stück. Ne? Also dass wir Menschen uns so viel reflektieren, macht uns zu Menschen. Und wenn man sich nie einsam gefühlt hat, vielleicht hat man dann auch gar nicht so viel reflektiert. Und dann kommt man wieder dahin, dass sie dann sagt, ja, vielleicht könnte ich mit solchen Leuten gar nicht befreundet sein. Und wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dass das irgendwie dazugehört, manchmal. Und gerade auch, da gibt's dann tatsächlich auch Studien zu, gerade Menschen in der Mitte ihres Lebens, also so Mitte 40 bis Mitte 50, tendieren dazu, sehr stark in diese Gefühle hineinzugehen. Also das ist ja eh eine herausfordernde Phase, diese Lebensmitte, wo vieles, was hinter uns liegt, stellen wir in Frage. Das, was vor uns liegt, hat plötzlich auch eine Endlichkeit. Und manchmal kommt eben dann auch so eine existenzialistische oder existenzielle Sorge. Bin ich richtig, wie ich bin? Habe ich alles richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Man reflektiert nochmal viel, viel mehr als vielleicht in seinen 20ern, wo man so drauf loslebt und denkt so, ach ja, ich mache einfach mal, wird schon irgendwie gut gehen. Und dann sagt sie, als zweites ist es gut, die Einsamkeit wertzuschätzen. Als etwas, was ein Teil der Charakterentwicklung ist, was dazu beiträgt, dass wir dann wir werden können. Sie sagt, Einsamkeit kann uns nämlich auch antreiben, ne, wie auch die anderen Emotionen, und sagen, hier, guck mal, Angst zum Beispiel, Trauer zum Beispiel, Wut zum Beispiel, hier müsstest du vielleicht mal was ändern oder hier könntest du vielleicht, hier hast du eine Aufgabe bekommen, etwas in deinem Leben zu tun und irgendwie damit umzugehen. Und bei der Einsamkeit ist es die Aufgabe, nach außen zu gehen, sich zu öffnen. Natürlich, und das ist dann die Herausforderung wahrscheinlich, ohne sich zu verstellen. Also so ein ganzes Kapitel widmet sie auch den Masken, was ja hier auch kürzlich Thema war, von Goffman. Also dieses Rollenspielen, sich verstellen. Und das ist ja an sich überhaupt nichts Schlechtes, sagt sie auch. Also es ist eigentlich auch eine menschliche Kernkompetenz, dass wir verschiedene Rollen in verschiedenen Situationen spielen. Aber um der Einsamkeit zu entkommen, müssen wir letztendlich auch immer wieder wagen und gucken, dass wir uns verletzlich zeigen. Also wirklich wir, so gut wir das eben können. Wir sind ja nie hundertprozentig wir mit anderen Menschen, aber so gut wir es eben können, sein, indem wir uns verletzlich zeigen. Das ist auch ganz stark bei Brené Brown, die dieses Buch geschrieben hat. Auf Deutsch heißt es, Verletzlichkeit macht stark. Mhm. Da ist das im Grunde auch ganz stark drin, dass das letztendlich etwas ist, was auch gegen Einsamkeit helfen kann oder was dazu helfen kann oder dazu beitragen kann, eine Verbundenheit mit anderen Menschen herzustellen. Und tatsächlich ist das dann in meinem Fall auch passiert, also so eine Art Wachstum durch die Einsamkeit. Der tiefste Punkt bei mir im letzten Jahr war vor allem dadurch geprägt, dass ich diese ganz, ganz starke Einsamkeit, soziale Einsamkeit negativ empfunden habe. Also ich habe da wirklich auch drunter gelitten. Und gleichzeitig hat dieses Gefühl oder diese Situation, dass ich dort an diesem tiefsten Punkt war, dazu geführt, dass ich ganz viel reflektiert habe. Also so eine Art neues Selbstbewusstsein versucht habe zu entwerfen. Wer bin ich? Wo stehe ich in dieser Welt? Habe wirklich alles angeschaut, was ich habe, was ich gerade mache, sowas wie berufliche Verbindungen auch mal anzuschauen und habe festgestellt, ich bin gar nicht einsam. Also ich rede jeden Tag mit total tollen Menschen. Wenn ich mit diesen Menschen gesprochen habe, geht's mir hinterher gut. Ich habe ein positives Gefühl, ich habe auch ein Gefühl der Verbundenheit. Ich habe es nur nicht richtig zur Kenntnis genommen, weil das Arbeitsbeziehungen waren, weil das Menschen sind, mit denen ich arbeite. Deswegen dachte ich, ja, okay, das sind ja aber nicht Freunde, ne? Also ich war immer ganz stark dafür, eigentlich Arbeit und Freundschaft, also Arbeit und Privates ganz strikt zu trennen. Und habe aber dabei gemerkt, so nee, ich habe mir ja tatsächlich mit meiner eigenen Firma ein Umfeld gebaut, in Anführungszeichen, wo es anders ist, wo einfach wirklich tolle Menschen sind, mit denen ich jeden Tag zu tun habe und wo es mehr ist als einfach nur so ein, man schiebt Aufgaben hin und her, sondern es gibt wirklich ein herzliches Miteinander. Man wird auch persönlich, man wird jetzt nicht wahnsinnig intim. Ich glaube, das wäre schlecht für eine berufliche Beziehung, dass man andere jetzt total überfrachtet. Also ich habe sie jetzt nicht mit meiner Einsamkeit zum Beispiel behelligt. Im Gegenteil, also ich habe auch immer das Gefühl, dass ich so der ruhige Pol eigentlich sein muss in dieser Firma, bei dem ja alle anderen sich mal ausrollen können, wenn es sein muss. Aber es ist eben trotzdem eine sehr positive Verbundenheit da. Und für diesen anderen Part der Freundschaften, die mir gefehlt haben, nämlich den der Intimität, wo man auch einfach mal alles Negative voreinander auskotzen kann und dann so ein bisschen miteinander sortiert und allein, dass man drüber gesprochen hat, hat schon geholfen manchmal. Dafür habe ich etwas wieder entdeckt, worüber du in der letzten Sendung gesprochen hast, nämlich das Schreiben.
Mm.
Also so wirklich dieses, ich lade einfach, ich nehme den Füller in die Hand und habe dann in dieses Notizbuch alles abgeladen, was an Ängsten, an Sorgen und an Wünschen so in mir ist. Also dieses ganze intime Zeug, von dem ich davor dachte, ich könnte das nur in Freundschaften abladen und loswerden und verarbeiten. Stellt sich raus, geht auch in einem Tagebuch. Man muss es gar nicht immer bei Menschen tun, sondern für mich hat es in dem Moment wirklich viel gebracht und mir auch viel Freiheit zurückgegeben oder Freiheit im Denken auch. Ich habe mich nicht mehr so einsam gefühlt, einfach nur indem ich es für mich aufgeschrieben habe. Also sozusagen dieser Spiegel oder dieses Ohr, was Freunde mir gegeben haben. Es war auch okay, das einfach aufzuschreiben. Und ich habe dann wieder angefangen, häufiger zu schreiben. Ich habe lange, lange, lange kein Tagebuch geschrieben und habe dann teilweise wieder täglich geschrieben und habe festgestellt, okay, es gibt tatsächlich einen Weg, mit dieser Einsamkeit umzugehen und nicht mehr so sehr darunter zu leiden und sich auch dann wirklich gar nicht mehr so einsam zu fühlen. Klar, es war, wie gesagt, dieses zwei Gleichzeitigkeiten, einerseits das Schreiben wieder zu entdecken und andererseits zu verstehen, dass andere Beziehungen jenseits dieser drei Freunde, auf die ich so sehr gesetzt habe, dass auch andere Beziehungen total Verbundenheit für mich bedeuten. Und ich habe das erst durch die Einsamkeit geschafft und deswegen auch dieses Lob der Einsamkeit. Ich habe es erst durch die Einsamkeit geschafft, diese Beziehungen wieder mit anderen Augen zu sehen, die ich habe, das Schreiben mit anderen Augen zu sehen und auch sowas wie das Alleinesein wieder zu wertschätzen. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo du das Alleinesein ja damals sehr gelobt hast. Und wie das geht, das hat Marian Slopp bei Simone de Beauvoir entdeckt auch. Simone de Beauvoir auch, also ich habe ja so meine drei liebsten AutorInnen, mit denen ich so in Gedanken auch immer rede oder mich frage, was würde Simone de Beauvoir tun? Was würde Hannah Arendt natürlich tun? Und was würde Franz Kafka tun? Das sind meine drei liebsten Menschen, mit denen ich, obwohl sie schon lange tot sind, immer wieder in so ein Zwiegespräch gehe und mir überlege.
Total, okay, das wird total unterschätzt, diese Freundschaften mit Menschen, die schon lange nicht mehr leben. Ich habe auch ganz intensive Beziehungen zu diesen Leuten. Die sind natürlich nur einseitig, muss man das so sagen, ja. Aber ja, nicht minder erfüllend.
Ich weiß gar nicht, ob sie so einseitig sind, weil sie haben uns ja auch etwas zu sagen. Also das ist das Interessante.
Ja, aber sie hören nicht, ja klar, aber sie hören nicht, was wir dazu meinen.
Und trotzdem fühlt man sich verstanden.
Ja.
Das ist ja der Zauber. Naja, jedenfalls Simone de Beauvoir war nämlich 1931 in Marseille. An einem Mädchengymnasium hat sie unterrichtet und sie hat dort so gut wie alles allein gemacht. Also klar, im Unterricht hatte sie viele Schülerinnen, mit denen sie zu tun hat, aber danach ist sie allein in Cafés gewesen, danach ist sie allein spazieren gegangen. Und ich lese mal kurz vor, was Marian Slopp über Simone de Beauvoir und diese Zeit in Marseille geschrieben hat. Simone de Beauvoir wird während ihrer Zeit in Marseille sicherlich körperliches Entbehren verspürt haben, aber sie war nicht die Person, die sich beklagt hätte. Außerdem wusste sie sich gedanklich mit einem Programm verbunden, mit Gleichgesinnten. Und mit ihrer Sprache konnte sie Fremde erreichen. Ihr Wortschatz verlieh ihr die Fähigkeit, sich in ihrem inneren Raum Menschen und Welten vorzustellen, die gar nicht vorhanden waren, ungefähr wie ich jetzt, wo ich von meinem stillen Haus aus gedanklich bei Simone de Beauvoir umherstreife. Mit Sprache kann man durch Zeit und Raum reisen und beschreiben, was jetzt nicht da ist. Man könnte sagen, dass de Beauvoir dank ihrer Sprachfähigkeit das, was ihr fehlte, selbst anwesend machen konnte, wodurch sie sich möglicherweise einsam fühlte. Es könnte aber auch sein, dass sie sich ausgerechnet reich und verbunden fühlte im Bewusstsein, dass es Menschen gab, die sie vermisste und die auch sie vermissten. Es gibt viele Arten, sich einsam zu fühlen, genauso viele, wie es Arten gibt, sich verbunden zu fühlen. Und diese Arten spiegeln sich.
Wunderbar.
Ich habe das erst vor kurzem gelesen, das Buch ist frisch erschienen und trotzdem habe ich ganz unbewusst genau diesen Weg ja dann auch gewählt, mich durch die Sprache verbunden zu fühlen oder durch die Sprache zu verbinden. Ja, und insofern kann man vielleicht sagen, also klar, es gibt auch Menschen, die Einsamkeit als extrem negativ empfinden und gerade wenn Sie auf so einer Skala dann bei solchen Umfragen vielleicht sagen, Einsamkeit Stufe 9, 8, 10, was auch immer, dann leiden Sie ja offensichtlich darunter. Und es gibt auch viele Zeugnisse, die sind auch in diesem Buch enthalten von Mariam Slob, von Menschen, die dann über diese negativen Einsamkeitsgefühle geschrieben haben. Aber vielleicht hat sie trotzdem recht, also das Buch heißt Lob der Einsamkeit und ist eine Ode an das Alleinsein, zwei verschiedene Dinge. Vielleicht hat sie recht, dass man dieses Alleinesein auch in seinem eigenen Kopf mit seinen eigenen Interpretationen umdenken kann und neu denken kann und ins Handeln kommen kann. Also dass Einsamkeit zu spüren quasi nur ein Anfang von etwas Neuem ist und nicht das Ende von allem. Und ich möchte mit ihrem letzten Absatz enden, wo sie schreibt. Und das bringt mich auf den Gedanken, dass nur Wesen, die zur Einsamkeit fähig sind, jemanden lieben oder mit jemandem befreundet sein können. Das ist die angenehme Seite der Einsamkeit. Wer einen Mangel spüren kann, ist offen für Verbindung.
Ja, wunderbar. Und weißt du, alles, was du bis jetzt gesagt hast, hat bei mir eine sehr große Resonanz erzeugt. Vor allem, um das nochmal vom Anfang aufzugreifen, und ja, damit hast du ja auch geschlossen, dass die eigene Interpretation, wie mächtig die eigentlich ist. Also ich kann sagen, dass meine Haltung zur Einsamkeit sich seit unserer großen Folge über Einsamkeit auch komplett gewandelt hat. Ich war mein Leben lang betroffen von dieser existenziellen Einsamkeit. Ich bin ganz allein auf der Welt und ich finde keine Menschen, die so sind wie ich. Und das war mein großes Leiden. Ich suche nach Menschen, die so sind wie ich und niemand ist wie ich. Oh mein Gott. Und dann sich reinsteigern in diesen Gedanken. Man ist a freak of nature. Ja. Man passt nicht. Es gibt keine Schublade für einen. Man findet sich nirgendwo, spiegelt sich nirgendwo. Und mir ist dann aufgefallen, beziehungsweise ist das die Sache, die ich jetzt weiß, dass das alles an meiner mangelnden Selbstakzeptanz gelegen hat. Mm. Denn irgendwann hatte ich den Gedanken und da hatte ich starke Ängste und ich war einfach überzeugt davon, dass alle mich scheiße finden, dass ich überall abgelehnt werde, dass ich nicht gut genug bin, dass Menschen mich verachten, dass sie Groll gegen mich hegen und so weiter. Und dann habe ich mir in so einen extremen Gedanken vorgestellt, was wäre eigentlich, wenn die ganze Welt sich gegen dich wenden würde, wenn alle gegen dich wären, wenn es nicht eine Person auf der Welt wäre, die dir positiv gegenübergestellt ist. Also wenn ich wirklich ganz, ganz einsam wäre. Und mir ist aufgefallen, dann hätte ich immer noch meine Fähigkeit, Dinge schön zu finden, mich an einem Wolkenbild zu erfreuen, Literatur zu lieben, zu weinen, wenn ich schöne Musik höre. Und das ist das, was mich ausmacht. Und das ist mein Wert. Und zwar nicht für andere, sondern das ist der Wert, den ich selber für mich habe, den meine Fähigkeit für mich selbst hat. Und ich glaube, ab diesem Moment hat sich bei mir haben sich angefangen, einfach bestimmte Dinge zu verändern und umzustrukturieren. Also da fand so langsam über ein paar wenige Jahre fand so ein Umbau statt, ausgehend von dieser Erkenntnis. Und jetzt bin ich in so einem Zustand, dass ich sagen kann, ich akzeptiere mich voll und ganz. Und das Lustige ist, meine Lebenssituation hat sich nicht verändert. Ich habe jetzt nicht mehr Freunde, als ich damals hatte. Das Szenario ist genau das gleiche wie vor ein paar Jahren. Aber vor ein paar Jahren habe ich mich furchtbar einsam gefühlt und jetzt fühle ich mich total verbunden und zwar mit allen. Und nichts läge mir ferner, als jetzt die Leute danach abzuchecken, inwieweit sie mir ähneln. Ich bin vielmehr mega, mega glücklich darüber, dass niemand so ist wie ich, beziehungsweise habe überhaupt kein Problem damit. Letztens war ich in Holland und da gibt es sehr viele große Frauen. Und das ist ja, oh, früher war das mein Traumszenario, in einem Land leben, wo alle Frauen so groß sind wie ich. Aber das passierte nicht. Ich habe das zur Kenntnis genommen, ja krass, hier voll große Frauen und so, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, und jetzt muss ich zurück nach Augsburg, wo ich wieder die große Frau bin. Ich hatte diesen Gedanken einfach nicht. Es war einfach vollkommen okay, ich bin in diesem Leben, in dem ich gerade bin ich groß und es muss niemand so groß sein wie ich, dass ich mich okay fühle. Und das war für mich die große Erkenntnis, wenn das Ego zurückgenommen wird und leider entwickelt man in solchen Einsamkeitsgedankenspiralen ein unglaublich starkes Ego.
Absolut.
Wenn das, und das ist schlimm, das ist echt schlimm, wenn das Ego kleiner wird und man sich selber nicht mehr so wichtig nimmt und man einfach okay ist mit sich selber und damit, wie man ist, dann ist man auch viel offener für andere und kann sie auch in ihrer Individualität wertschätzen und sie sind nicht bloß Objekt von deinem Vergleichswillen, sondern sind echte Menschen, echte Individuen, auf die du dann auch entsprechend neugierig bist. Ist.
Voll, ja.
Also ich habe mich schon lange nicht mehr einsam gefühlt, muss ich sagen.
Ja, ich letztes Jahr.
Ja, das kommt immer und wieder, so ist das Leben.
Ich denke
gell?
Auch, ja. Ich denke
diese
auch.
Strategien zu haben, ist einfach unschätzbar.
Ich bin auch so dankbar dafür. Also das ist meine große Erkenntnis, in Anführungszeichen große Erkenntnis. Also es ist nicht meine Erkenntnis, sondern die ist auch schon uralt und die hatten viele andere vor mir und ich habe sie einfach nur von anderen übernommen, ist ja diese radikale Akzeptanz, dass in so vielen Situationen, die sich furchtbar anfühlen, also wirklich Krisen und wirklich bedrohliche Krankheiten, bei mir kam das mit dem Long-Covid, also wo ich das Gefühl hatte, okay, mein Denken ist bedroht. Und das ist doch meine Identität, dass ich denken kann. In diesen Situationen nichts anderes hilft als eine radikale Akzeptanz dessen, was ist. Und zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun? Also was bleibt mir denn? Es bleibt ja immer irgendetwas. Und zu merken, das ist nicht einfach nur so ein leeres Gelaber, sondern man kann immer einen Kafka lesen zum Beispiel. Was ich wirklich super gerne mache in solchen Situationen oder nicht nur in solchen Situationen, Kafka kann man immer lesen, aber diese Verbundenheit zu spüren mit den Menschen, die ich gerade genannt habe, Hannah Arendt, Kafka und Simone de Beauvoir, das ist etwas, was ich immer kann. Deswegen ist meine Wohnung voll mit Büchern, weil ich immer ein Buch in die Hand nehme und mich dann wieder anders verbunden fühlen kann. Und das sind so die kleinen, das ist auch wieder eine Resilienzstrategie und natürlich jetzt auch der Hund, also klar, da sind wir auch wieder am Anfang.
Ja.
Tja, das war doch ein wunderschöner Bogen von Kafka zur Einsamkeit und wieder zurück. Und wir hoffen, euch geht's gut. Und wenn nicht, dann schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wie ihr mit schwierigen Zeiten umgeht. Ich glaube, das ist eh eines der großen Themen, die alle hier momentan und immer umtreiben. Was machen wir denn mit der Multikrise und wie können wir es schaffen, trotzdem unser Leben zu leben und wir zu sein. Und ja, Kafka ist vielleicht ein guter Ansatz, aber vielleicht habt ihr auch noch andere. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.